Breitband-Topic.
Ja, und vorab vielleicht mal ein paar Zahlen. Aktuell leben auf der Erde etwa 7,5 Milliarden Menschen. Facebook meldet über 2 Milliarden aktive User. Etwas gerundet bedeutet das dann, jeder vierte Mensch nutzt das soziale Netzwerk.
Bei solchen Zahlen sollte man vielleicht gar nicht mehr von sozialem Netzwerk sprechen, sondern ein alles umspannender Datensammler. Das trifft es wohl eher. Jeder Klick, jedes Posting, jedes Like verrät etwas über uns. Facebook sammelt die Informationen, macht sie zu Geld. Fast 40 Milliarden Dollar Umsatz im letzten Jahr durch Werbung bei einem Gewinn von fast 16 Milliarden Dollar.
Ja, und das ist viel, viel Geld. Erwirtschaftet, um das noch einmal zu betonen und zu sagen, durch die Daten und die Aktivitäten der User. Immer mal wieder gibt es deshalb natürlich auch Überlegungen, wie diese User dann am Gewinn auch beteiligt werden könnten.
Legitime Überlegungen, auch wenn das Landgericht Berlin gerade geurteilt hat, dass das zur Verfügung stellen von Daten nicht als materieller Verlust anzusehen ist. Facebook darf seine Dienste deshalb nach wie vor als kostenlos bewerben.
Aber ist das die richtige Entscheidung? Und was für eine Kraft hat bei einem so globalen Unternehmen ein Berliner Landgericht? Wir sprechen gleich mit dem Tech-Journalisten Adrian Lobe über einen möglichen Paradigmenwechsel in Sachen Entlohnung für Online-Tätigkeit. Vorher aber klären wir das Technische. Wie wäre das denn überhaupt möglich, Nutzerinnen und Nutzer für inhaltliche Arbeit im Netz überhaupt zu entlohnen? Jan Rähm stellt das Projekt Steemit vor, ein Micropayment Dienst für soziale Netzwerke.
Aufmerksamkeit sei die Währung der sozialen Netzwerke, so heißt es oft. Ein vergleichsweise neues Netzwerk setzt diese Erkenntnis konsequent um. Bei Steem ist jede Aktion digitales Geld wert.
Steem was built to empower people across the world. The Steem blockchain has many ways for the regular person to earn cryptocurrency.
Keine 10 Sekunden nach Start des offiziellen Steem-Erklärvideos verdiene Geld. Genauso sehen die Ergebnisse aus, wenn man nach Steem im Netz sucht. Wie verdiene ich schnell Geld? Steem macht dich reich. Tausende Dollar für deine Inhalte. Dabei sagen die Macher hinter dem Netzwerk, es geht um mehr. Der Reihe nach. Grundsätzlich ist Steem ein soziales Netzwerk, das auf einer Blockchain basiert, so wie viele Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum. Anders aber als bei anderen sozialen Netzwerken sollen nicht die Betreiber das große Geld machen, sondern die Nutzer. Sie sollen nicht nur mit dem Posten von Inhalten Geld verdienen, sondern auch dann, wenn sie kommentieren oder Beiträge bewerten. Jeder Klick ist eine winzige Steem-Währungseinheit wert. Dank der Blockchain will Steem aber nicht nur Inhalte monetarisieren, vielmehr soll das Netzwerk nicht manipulierbar und nicht zensierbar sein. Denn alle Inhalte landen in der Blockchain, der verteilten Datenbank. Mitmachen kann jeder, bitte aber unter echter Identität. Eine Vorstellung in dem Netzwerk mit derzeit etwas mehr als 300.000 Mitgliedern gehört zum guten Ton.
In Social Media Applications, Steem rewards users with Steem Dollars and voting power for posting and curating quality content from all over the Internet.
Fester Bestandteil von Steem sind seine drei digitalen Währungen. Zwei davon sind reine digitale Währungen auf der Plattform. Die dritte aber, Steem Power, ist ein Gradmesser für den Einfluss eines Nutzers im Netzwerk. Je mehr jemand davon besitzt, umso mehr Gewicht haben dessen Texte und Kommentare, die Likes und Dislikes.
50% of Steem's content rewards are paid as Steem Power, which gives the winners more power to curate content and get Steem rewards. And the other 50% of all Steem's content rewards are paid in Steem Dollars, which drives their use.
Steem und Steem Dollar lassen sich in reale und andere Kryptowährungen tauschen und andersherum. Selbst die Währung für den Einfluss, Steem Power, lässt sich, so gibt es das White Paper her, einfach kaufen. Hier setzt ein Kritikpunkt an. Einfluss auf der Plattform Steem lässt sich also nicht nur durch gute Inhalte, sondern ganz schnöde via Geld erlangen. Böse Zungen würden jetzt sagen, nicht anders also als in der analogen Welt. Bleibt unterm Strich, Steem ist eine weitere Plattform, die irgendwas mit Blockchain macht. Allerdings eine, die eine neue, mögliche Lösung für das Problem, Bezahlung von Content-Produzenten bietet, wenn auch nur für die Mitglieder von Steem. Das Gros der Internetnutzer allerdings tummelt sich derzeit weiter bei Facebook, Google und Co.
Jan Rähm über den Micropayment-Dienst Steemit. Nur ein Ansatz, so etwas wie eine Entlohnung für unsere Aktivitäten im Netz zu erzielen. Jeder Klick, jede Aktion generiert ein kleines bisschen Digitalwährung.
Ein anderer Ansatz, nicht unsere Aktionen und unsere Zeit werden bezahlt, sondern das, was viel mehr wert ist, nämlich unsere Daten bzw. das, was diese Daten preisgeben. Wir haben mit Adrian Lobe über die verschiedenen Aktivitäten oder Alternativen gesprochen. Lobe ist freier Journalist mit Schwerpunkt Schwerpunkt Netzthemen und Digitales. Und als erstes wollten wir von ihm wissen, wie er die Ansätze bewertet. Sollen Daten als Kapital gesehen werden oder ist es die Arbeit, die entlohnt werden müsste?
Also Jaron Lanier hat zu dieser Frage vor ein paar Wochen einen Aufsatz geschrieben unter der Überschrift Should we treat data as labor? Sollen wir Daten als Arbeit betrachten? Und er kontrastiert im Grunde zwei Modelle. Zum einen Daten als Kapitalismus und das andere Modell Daten als Arbeit. Dieses Daten als Kapitalismus behandelt Daten wie so eine Art Nebenprodukt oder etwas Statisches, was wir, um diese etwas unsägliche Ölmetapher nochmal zu bemühen, als Rohstoff vorhanden haben, den die Tech-Konzerne oder die Lehnsherren, um in diesem neofeudalistischen Modell zu bleiben, abschöpfen können. Demgegenüber das Daten als Arbeitsmodell sieht Daten als etwas Dynamisches an, dann hat man den Anknüpfungspunkt mehr in der Generierung von Daten, also zum Beispiel, wenn ich mit meinem Smartphone herumlaufe und irgendwelche Bewegungsdaten generiere oder auf Facebook Posts teile oder Bilder hochlade, dann haben wir also hier einen Prozess, den wir als Arbeit betrachten und der als etwas Wertvolles gilt und so Lanier in eine Art Datenarbeitsmarkt überführt werden müsse. Das heißt, wir schöpfen Wert und müssen dafür in irgendeiner Form entlohnt werden.
Und wenn man sich jetzt darauf einigt, das soll entlohnt werden, die Erhebung von Daten, das Klicken, was auch immer, alles, was da zusammenkommt, wer soll das denn letztendlich bezahlen? Von wem soll das Geld kommen?
Also es gibt verschiedene Modelle. Ich sag mal, der Frage vorgelagert ist eigentlich die Frage, sind Daten überhaupt eigentumsfähig? Ja, da gibt es unter Juristen seit ein paar Jahren einen heftigen Streit darüber. Und Daten sind zunächst mal etwas Immaterielles, deshalb ist auch die Ölanalogie schief, weil bei Öl hat man einen materiellen Stoff, da kann man das, plastisch anfassen. Bei Daten, die sind jetzt irgendwo wabern, diffundieren auf irgendwelchen Serverfarmen, da kann man jetzt also gar keine genaue Eigentümer oder die Juristen sagen Besitzer, Besitztumsstruktur herausdefinieren. Und ein Vorschlag, so Lanier, wäre, dass die Nutzer ein Entgelt bekommen, also so wie ich für die Überlassung meiner Arbeit bei einer Unternehmensberatung, bei einer Bank oder bei Daimler am Fabrikband Geld bekomme, bekomme ich dafür, dass ich meine Daten Facebook kostenlos überlasse, eben ein gewisses Entgelt. Und die Prämisse dieser Überlegungen ist, dass durch die Automatisierung, die Fortschritte der künstlichen Intelligenz immer mehr Arbeitsplätze wegfallen. Wir haben bei Amazon mittlerweile fast ein Gleichverhältnis zwischen Robotern und den Mitarbeitern in den Logistikzentren, die aufgrund ihrer mechanistischen Arbeitsweise Amabots genannt werden. Und da ist die Überlegung, wenn es denn irgendwann keine Arbeit mehr gibt, also wenn wir auf eine Postarbeitsgesellschaft zusteuern, dann müssen wir den Begriff der Arbeit erweitern, so Lanier, und eben darunter auch subsumieren Tätigkeiten wie irgendwelche Posts oder Chats auf Facebook, die wir im Moment noch als Freizeit betrachten, um dann dieses drohende Ungleichgewicht zwischen der Kapitalisierung von Tech-Konzernen und den nicht vorhandenen Nutzerentgelten auszugleichen. Ein anderes Modell wäre sozusagen, dass der Facebook-Nutzer, es sind ja mittlerweile 2 Milliarden, als eine Art Ich-AG auftritt. Also das ist ein Gedanke, den hat Jennifer Lynn Moran, eine Aktionskünstlerin, mal durchdacht, die gesagt hat, also ich habe ja hier meine Daten und ich verkaufe einfach mein Datenportfolio mit meinen gesamten psychologischen Daten, meinen Arbeitsmarktdaten und verlange dafür roundabout 7.000 Pfund, also etwas zwischen 7.000 und 8.000 Euro und trete damit als Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt auf. Lanier denkt das ein bisschen anders. Er sagt, Facebook müsse für die gigantische Marktkapitalisierung von über 500 Milliarden Dollar, das ist ungefähr das Bruttoinlandsprodukt von Schweden, jedem der Nutzer einen Arbeitslohn auszahlen. Und es ist auch ein ganz interessanter Gedanke, weil Facebook hat mittlerweile über 2 Milliarden Nutzer. Das wird in den Medien immer so als soziales Netzwerk apostrophiert. Aber im Grunde ist Facebook die größte Fabrik, die größte soziale Fabrik der Welt. Und wenn wir also tatsächlich diese Marktlösung durchführen und Facebook ein Gehalt ausbezahlt, also um es eine Hausnummer zu nennen, ein Facebook-Profil hat nach Schätzungen 40 bis 100 Dollar wert. Wenn wir jetzt also einmal diese Auszahlung machen, dann können sie ja nicht mal einen Monat von leben. Das heißt, man muss ein anderes Modell entwickeln. Und ich finde die umgekehrte Variante, um die Wertigkeit dieser Daten nochmal zu betonen, eigentlich interessanter, was zum Beispiel Zeynep Tufekci vorgeschlagen hat, die Techniksoziologin. Sie hat gesagt, meine Daten sind so wertvoll, dass ich bereit bin, monatlich einen Obolus, eine Gebühr von 20 Dollar zu entrichten. unter der Prämisse, dass Facebook diese Daten eben nicht monetarisiert oder kapitalisiert. Das heißt, ich bin bereit, für meine Privatsphäre zu bezahlen. Also das hat natürlich wieder das Problem, dass vielleicht irgendwann, oder wir haben es im Grunde schon, die Frage aufkommt, naja, muss man sich jetzt Privatsphäre leisten können? Wird das ein Luxusgut? Und meiner Ansicht nach ist die informationelle Selbstbestimmung, die das Bundesverfassungsgericht ableitet aus unseren Grundrechten, so konstitutiv, dass wir die eigentlich gar nicht verpreisen oder monetarisieren dürfen, sondern das ist ein Grundrecht, das gilt einfach. Und das darf man nicht irgendwo auf eine Waagschale auf den Markt werfen und sagen, das biete ich jetzt auch noch an auf dem Markt der Datenökonomie.
Ja, vor allen Dingen würde das ja auch nicht das Problem lösen, dass in Zukunft die Leute immer weniger Arbeit haben und von irgendwas leben müssen. Ja.
Aber was würde das denn Ihrer Meinung nach gesellschaftlich ändern, wenn wir uns darauf einigen, irgendeine Art von Entlohnung muss es dafür geben?
Also ich habe ein Problem mit diesem Modell aus folgendem Grund, weil wenn wir sagen, dass Daten einen gewissen Mehrwert konstituieren, dann haben wir natürlich ein Problem, dass wir den Arbeitsbegriff unheimlich weit ausdehnen und die Logik des Kapitalismus perpetuieren, weil dann sind sozusagen Tätigkeiten wie mein Herzschrittmacher, der smarte Herzschrittmacher, der meinen Biorhythmus aufzeichnet, dann ist es auch Arbeit. Oder wenn ich nachmittags joggen gehe und der Fitness-Tracker meine Schritte zählt, dann ist es auch Arbeit. Und ich habe da Bedenken, dass wir im Grunde die Lohnabhängigkeit noch verschärfen oder verstärken, weil Leute dann angewiesen sind, darauf ihre Daten zu verkaufen. Und andere wiederum sich sagen können, ich muss das gar nicht machen, sondern ich kann meine Daten in einer sicheren Cloud speichern und muss die sozusagen nicht auf dem Arbeitsmarkt irgendwie herantragen. Und wir müssen, glaube ich, gesellschaftspolitisch eine Debatte darüber führen, was eigentlich sozusagen diese hohen Kosten kostenloser Daten bedeutet. Das Landgericht Berlin hat vor kurzem entschieden, dass es nicht wettbewerbswidrig sei, dass Facebook die Werbeaussage tätigt, unsere Daten oder Facebook ist kostenlos. Die Kläger, der Verbraucherverband oder die Verbraucherzentrale hatte argumentiert, dass man diesen Dienst ja nicht unbedingt in Euro bezahlen müsse, sondern auch mit seinen Daten. Dieses Urteil des Landgerichts ist aber dann doch nicht so naiv, wie man jetzt vielleicht bei der Tenorierung denken könnte, sondern es hat durchaus anerkannt, dass es auch eine Beeinträchtigung immaterieller Güter gibt. Und ich glaube, da müssen wir so die gesellschaftliche Debatte hinführen, dass wir nicht so einem materialistischen Gedanken von Arbeit verhaftet sind, sondern Arbeit vielschichtiger sehen müssen. Also emotionale Arbeit, kognitive Arbeit. So sind eigentlich auch die Facebook-Nutzer, ja, systemimmanent gezwungen, eigentlich immer Emojis oder irgendwelche anderen Symbole zu verschicken, die dann am anderen Ende von Algorithmen ausgewertet werden. Und der große Unterschied ist eben, dass Facebook diese Emotionen oder Präferenzen algorithmisch auch konstruieren kann. Also es gab mehrere Versuche, in denen Nutzergruppen manipuliert wurden. Da sprechen wir von Größenordnungen von 600.000-700.000 Leuten, also die Größe einer mittelgroßen Stadt. Und dann kann man einfach über die Modifikation dieser Algorithmen bestimmte News in den Newsfeed einspeisen und darüber die Präferenzen der Nutzer steuern. Das ist also zum anderen nicht nur eine Fabrik, sondern auch ein hochmanipulatives System.
Vielleicht aber trotzdem noch mal auf den Punkt gebracht. Eigentlich ist die Idee, wir können unsere Daten verkaufen, wir sind Herr unserer Daten, wir können damit Geld verdienen. Das ist sozusagen auch eine Art und Weise, wie wir uns die Arbeit der Zukunft vorstellen, die uns ermöglicht, auch damit zu überleben. Das könnte ja auch eine utopische Vision sein, wo man sagt, jetzt kommen wir dieser Idee von Marx ein bisschen näher, dass wir endlich tun und lassen können, was wir möchten, fischen, philosophieren. Das könnte ja auch funktionieren, wenn wir jetzt unsere Daten sozusagen als Arbeit anerkennen. Auf der anderen Seite hat das natürlich so eine total dystopische Variante, wo man, ja, im Grunde genommen werden wir alle zu sehr passiven Konsumenten und unser Verhalten wird von uns ausgesaugt sozusagen und weiterverwendet und das wird sozusagen kapitalisiert. Also zu welcher Vision tendieren Sie denn da?
Ich glaube, die Automatisierung, wenn sie so weiterläuft wie jetzt, wird irgendwann zu der Frage führen, ob wir den konservativen Wohlfahrtsstaat, wie wir ihn in Europa haben, noch weiterführen können oder ob wir das bedingungslose Grundeinkommen ausbezahlen müssen. Und das wird irgendwann, das ist meines Erachtens nach auch schon politisierungsfähig und wird hier auch in den politischen Prozess eingespeist werden. Wir wissen eigentlich auch gar nicht, was ist jetzt eigentlich Automatisierung, was ist künstliche Intelligenz. Wir reproduzieren sozusagen meistens PR-Stichwörter, die uns aus irgendwelchen Konzernen herausgegeben werden. Es ist meines Erachtens nach gar nicht so sehr die künstliche Intelligenz, die als neue Arbeitsform auftritt, sondern das, was in der Literatur mal als Heteromation, als eine Art Mischform zwischen maschineller und menschlicher Intelligenz bezeichnet wird. Schauen Sie sich diesen neuen Supermarkt Amazon Go in Seattle an. Da gibt es ein kassenloses System, wo Sie Einkäufe mit Ihrem Amazon-Konto abbuchen. Da gibt es also keine Kassierer mehr. Trotzdem müssen Sie als Kunde mit an diesem Modell arbeiten, in dem nämlich der Laden mit Videokameras Sie ständig überwacht und schaut, sind Sie jetzt glücklich vor dem Schokoladenregal oder sind Sie vielleicht skeptisch vor dem Waschpulver. Also da wird sozusagen auch nochmal emotionales Kapital, kognitives Kapital aus uns abgeführt, ohne dass darüber eine Debatte stattfindet. Und das führt natürlich wieder zu dem Punkt, wo wir uns fragen müssen, was ist uns Privatsphäre noch wert? Wie wollen wir eigentlich den Übergang von einer Informations- in eine Überwachungsgesellschaft moderieren? Und diese ganzen Geschäftsmodelle führen eigentlich dazu, dass die Datennutzung immer mehr auch, zumindest die kommerzielle Datennutzung, immer mehr zu einer Hypothek für unsere Privatsphäre wird. Und als jemand, der, wie ich, den Datenschutz gestärkt sehen möchte, finde ich diese Monetarisierungsmodelle, die jetzt Lanier oder andere vorschlagen, bedenklich.
Sagt der Wissenschaftsjournalist Adrian Lobe. Wir haben mit ihm über einen möglichen Paradigmenwechsel gesprochen. Entlohnung unserer Aktivitäten im Netz.